Von Bullen und Bären, der Podcast des Börse Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären Folge 76, dem Podcast des Börse Express, powered by Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. Mir zur Seite sitzt Paul Reitinger, Director der Onlinebank Dadat.
Hallo, danke für die Einladung.
Studiogast ist Alois Oegerbauer, Fondsmanager und Geschäftsführer der drei Banken Generalica AG, einer der größten Kapitalanlagegesellschaften Österreichs. Hallo Alois.
Hallo aus Linz.
Dann ein Hallo zurück aus Wien. Lieber Alois, wir sind jetzt, ich sage mal, ja, beinahe schon Ende des Jahres. Einen kleinen Rückblick könnte man vielleicht machen. Wie ist denn geschäftlich bei euch bisher gelaufen?
Geschäftlich läuft es bisher ausgezeichnet. Wir haben heuer ein Wachstum von 1,3 Milliarden Euro. Davon kommen etwa 700 Millionen aus Neugeldern, Nettomitteln, und etwa 600 Millionen aus der Performance. Und wir liegen jetzt bei den Assets under Management bei knapp unter 14 Milliarden. Also eines der besten Jahre unserer Unternehmensgeschichte.
Paul, du berichtest auch von einem der eher besseren Jahre der Unternehmensgeschichte. Eure ist natürlich noch nicht so lang wie die von der Alois, aber...
Ja, auf jeden Fall. Also im gesamten Produktbereich, aber auch nach wie vor ungebrochen im Online-Brokerage, also die Dienstleistung für selbstentscheidende Kunden, wird nach wie vor stark nachgefragt. Gute Depotöffnungen, aber auch im anderen Bereich unserer Produkte, im Online-Banking, sei es jetzt das Girokonto, das Online-Sparen, sind wir nach wie vor sehr gut unterwegs, auch was die Nettomittelzuflüsse betrifft, die Möglichkeit, Wertpapiere und Depots zu uns zu übertragen, wird weiterhin stark in Anspruch genommen.
Wenn ich mir den Markt und das Umfeld ansehe, dann sehe ich einen, ich sage mal, nicht enden wollenden Ukraine-Krieg, das Thema Zölle, das ein relativ sehr neues ist, gigantische Schuldenberge der öffentlichen Hand, das ist jetzt weniger neu, und aus all dem mitfolgend, sage ich mal, eine weltweit eher maue Konjunkturentwicklung. Alois, die einfachste Frage auf die Frage, wie denn dieses Umfeld mit einem Plus der weltweiten Aktienmärkte laut MSCI von ungefähr 20% in diesem Jahr passt, ist jetzt wahrscheinlich, dass die Börse in die Zukunft blickt. Ist das jetzt aber ein zu weit in die Zukunft geblickt und ist der Markt zu sorglos oder passt das in dein Weltbild? Wie ist denn dein Befund dazu?
Es passt in Summe schon in das Weltbild. Ich muss ein bisschen korrigieren, dass mit Mauerwirtschaft oder Flauerwirtschaft, das ist halt dieser typisch österreichische deutsche Blick, der für den Rest der Welt ja nicht stimmt. Wir haben ein Weltwirtschaftswachstum 2025 von aus heutiger Sicht 3,2%. Es gibt viele Regionen, die gut wachsen, Indien, Osteuropa und so weiter. Das heißt, hier muss man einfach immer aufpassen, nicht die heimische Konjunktursicht auf eine globale auszurollen. Und die Aktienmärkte haben letztendlich im Prinzip das gezeigt, was auch von der Geschäftslage da ist. Sie sind getrieben von Technologietiteln. Dort läuft es wirklich gut. Das heißt, hier muss man auch immer aufpassen, dass man auf Basis der Indizes nicht einen etwas verzerrten Eindruck bekommt. Der breite Markt in den USA war gar nicht so gut. Und dieses schöne Plus ist getragen von den Klassikern Nvidia, Microsoft und Co. Und was die Performance des Weltindex betrifft, auch hier bitte umrechnen in Euro. Das war die Dollarzahl. Der Euro ist heuer im Vergleich zum US-Dollar mit etwa 11-12% gestiegen. Das heißt, hier gab es schon schmerzvolle Dollarverluste. Das heißt, für den Euro-Investor hat der Weltindex bei heute so 6-7% zugelegt in Euro.
Paul, vielleicht kritisierst du mich nicht für irgendetwas, aber eure Kunden sind vor allem Selbstentscheider. Welche veränderten Trends hast du denn im bisherigen Jahresverlauf gesehen? Ich meine, wie blicken jetzt Anleger ins Jahr 2026 aus ihrer Positionierung heraus? Oder befindet sich mittlerweile überhaupt noch was anderes als Gold in den Portfolios?
Naja, auf jeden Fall befindet sich mehr als Gold in den Portfolios. Trends, naja, das ist bei den Selbstentscheidern zum einen hat man traditionell, wenn man so will, eine hohe Einzelaktienquote und zum anderen ist natürlich, das wird jetzt vielleicht, ja, wenn alles nicht zu freuen, dass der Trend zum ETF ungebrochen ist. Gerade im Sparplanbereich, die Medien, die sozialen Medien sind stark auf das Thema aufgesprungen und da sehen wir gerade die Dynamik im Sparplanangebot, im sparplanfähigen Angebot eine sehr starke Nachfrage.
Und auf Produktebene gibt es da irgendwie Trends, die sich im Jahresverlauf deutlich verändert haben? Ich meine, sind es jetzt mehr so zum Beispiel im Zertifikatebereich mehr die absichernderen Produkte wie Discounts und Bonus, Zinsprodukte aller Aktienanleihen, weil wir ja doch ein gewisses Niveau haben, oder kann der Hebel gar nicht groß genug sein?
Auch das ist sehr individuell, weil wir hier verschiedene Kundenzielgruppen betreuen. Wie gesagt, im ETF-Bereich ist die Breite, Stichwort MSCI, vom Volumen natürlich ganz weit vorne. Und im Zertifikatebereich ist durchaus auch zu sehen, dass Discount und Bonus sich großer Beliebtheit erfreuen.
Alles, wenn du dir so den Schnitt, ich weiß, das ist schwer, aber den Schnitt eurer Fonds ansiehst, seid ihr dann mit Blickrichtung ins nächste Jahr eher aggressiv oder zurückhaltend eingestellt und wie äußert sich das?
Wir sind eher offensiv, aggressiv ist sehr hart formuliert, aber schon offensiv eingestellt. Bei uns im Haus läuft das ja so, dass wir immer quasi eine Aktienhöchstquote bei jedem Kunden ja kennen. Bei Spezialfonds typisch so vielleicht Aktienhöchstquote 50%. Und diese Höchstquote nützen wir derzeit zu gut 80% aus. Das heißt, das ist optimistisch. Wir haben ja hier alle Möglichkeiten. Das heißt, wir sind hier schon sehr, sehr aktienlastig, was die Ausnutzung betrifft. Und wir gehen einfach davon aus, dass auch 2026 ein solides Börsenjahr werden sollte. Wir haben in den USA sinkende Zinsen, in der Eurozone wahrscheinlich nicht mehr. Und wir haben in der Eurozone eine etwas bessere Konjunktur als 2025 aus heutiger Sicht. Und wenn denn global die Unternehmensgewinne so 7-8% zulegen können im Schnitt, was ein Ansatz ist, der realistisch ist, ja, dann sollte auch wieder ein kleines, solides Plus rauskommen.
Weil du gerade erwähnt hast, du wartest eher in den USA Zinssenkungen als in Europa und hast vorher, ja, ich sag, kundgetan, dass in Euro der MSCI-Index gar nicht so viel gestiegen ist. Wie ist denn dein Dollar-Ausblick, ich sage einmal Dollar und Zinsen für nächstes Jahr? Kann man in den USA aus Währungsgründen investieren? Ist da, ich sage mal, Dollarschwäche zu befürchten?
Währungsprognosen sind das Schwierigste in unserem Geschäft überhaupt. Das ist auch meine Erfahrung seit 30 Jahren. Natürlich von der Logik her, wenn die US-Zinsen nach unten gehen, und das werden sie, dann wäre eine weitere Dollarschwäche schon wahrscheinlich. Donald Trump und seine Administration, die wünschen sich ja auch einen schwächeren Dollar. Aber dennoch glaube ich, dass der größte Teil der Dollarabwertung hinter uns liegt. Denn es geht ja immer um eine relative Beziehung. Der Euro strotzte auch nicht vor Kraft, wenn man sich anschaut, was so in Frankreich passiert. Das heißt, wir glauben, das meiste liegt hinter uns. Ja, vielleicht geht es Richtung 1,20. Ein Gegenargument gegen US-Aktien ist das nicht, definitiv nicht. Wenn man die Nasdaq nimmt oder diese glorreichen 7, wie man sie nennt, dann machen diese Unternehmen zwischen 45 und 50% ihrer Umsätze im Ausland. denken. Das heißt, für diese Unternehmen ist ein schwacher Dollar eine gute Nachricht, weil dann die Assets im Ausland, die Gewinne und auch die Assets mehr wert werden. Das gilt für Microsoft genauso wie für McDonald's oder wen auch immer. Das heißt, hier muss man immer die Gesamtheit dann sich anschauen. Das heißt, ja, leicht schwächer könnte der Dollar noch gehen, aber einen richtigen Dollarabsturz sehen wir nicht.
Dann drehe ich das Ganze um, vielleicht ein bisschen provokant, aber kann ich im aktuellen Umfeld den eigentlich ruhigen Gewissens überhaupt außerhalb der USA anlegen oder ist im Endeffekt mein Geld nur dort sicher? Ich versuche das jetzt ein bisschen zu begründen. In Europa ist ein Krieg irgendwie nicht ausschließbar. Chinesische Unternehmen können einfach verstaatlicht werden mittlerweile. Das meine ich jetzt nicht nur innerstaatlich, sondern das Nixperia-Beispiel in Europa. Einzig die USA stehen da eigentlich Kraft ihrer Macht scheinbar über allem. Und ohne US-Technologie, du hast vorhin Video und Co. erwähnt, geht bei uns auch nichts. Aldo, Sie habt aber auch einen Europa- und einen Österreich-Fonds. Warum sollen jetzt diese zum Beispiel eigentlich interessant sein?
Na, weil man einfach aus Prinzip niemals alles auf eine Karte setzen sollte. Wenn man Portfolios baut, dann muss man ja schauen, dass man schon auch diversifiziert. Und ja, wir haben, wenn ich unsere globalen Aktienportfolien so ansehe, dann haben wir etwa 60% in den USA, aber 40% eben nicht in den USA. Wir haben auch Europa, wir haben regionale Themen. Österreich gehört heuer zu den 10 besten Börsenplätzen der Welt. Oder was wir auch gemacht haben, relativ neu, wir haben in den vergangenen Wochen ungefähr 10% unseres Aktienteils in Emerging Markets investiert, weil Emerging Markets letztendlich immer dann gute Chancen haben, wenn der US-Dollar fällt und die US-Zinsen fallen, weil sehr viele Schulden von Emerging Markets eben in Dollar sind. Das heißt, wir haben schon diversifiziert und insofern glaube ich, ist Platz für alles. Und auch heuer hat man ja gesehen, wie schnell es auch gehen kann. Wer hätte denn zu Jahresbeginn gedacht, dass der ATX-Index heuer inklusive Dividende so 35% zulegt. Das heißt, hier sieht man, wie schnell der Börsentrends auch drehen können.
Dieser leichte Schwenk in Richtung Emerging Markets, den du gerade erwähnt hast, basiert der auf Aktienseite oder eher Anleihenseite bei euch?
Basiert auf beiden Seiten. Das heißt, diese 10% waren auf der Aktienseite gemeint. Wobei wir auch hier auch keine Einzelaktien kaufen, sondern auch auf ETFs und Fonds zurückgreifen in der Portfoliokonstruktion. Aber es gilt auch auf der Anleihenseite. Auch dort haben wir so 10 bis 13% des Anleiheteils in Emerging Markets aufgeteilt auf die beiden Kategorien, die es gibt. Es gibt ja die Lokalwährungen, die sind natürlich riskanter. Und es gibt dann halt die Dollar-Emissionen, wo der Dollar aber in der Regel abgesichert wird. Aber beides bringt Chancen. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, nicht in alten Bildern zu verharren, wo man sagt, quasi wir in Europa, wir sind die Guten und Emerging Markets, das ist so riskant. Ich weiß nicht, ob ein solider Emerging Market riskanter ist als Frankreich. Das werden wir in den kommenden 10, 15 Jahren alles erleben. Das heißt, auch hier, glaube ich, dreht ein bisschen die Wahrnehmung, dass Emerging Markets trotz vieler Probleme wirklich eine Assetklasse sind, die man sich jetzt wieder anschauen sollte.
Mhm. Na gut, Paris und Burundi wollen wir jetzt noch nicht auf eine Stufe stellen, kommt vielleicht noch. Aber sag, wenn du Emerging Markets sagst, meinst du da, ist das global Emerging Markets oder ist der Fokus eher Asien, Lateinamerika, vielleicht Afrika?
Genau, also das ist ein sehr wesentlicher Punkt, also danke für die Nachfrage. Wenn wir Emerging Markets sagen, dann meinen wir im Prinzip 80 bis 85% Asien. Das heißt, klassische Emerging Market Fonds sind einfach in Asien zu Hause und weil auch dort die größten Unternehmen sind, auch diese Indizes sind ja meistens kapitalgewichtet. Südafrika, Lateinamerika sind dann Ergänzungen, aber eigentlich ist, wenn man Emerging Market sagt, meint man eigentlich 80% Asia.
Paul, sag privat, bist du da als langjähriger Marktkenner nur in den USA investiert oder kannst du den Argumenten von Alois etwas abgewinnen, dass eine gewisse Diversifizierung doch nicht so schlecht ist?
Absolut kann ich dem etwas abgewinnen und alles hat es ja vorhin schon erwähnt, dass man ja auch mit den MSCI, mit der Übergewichtung in Amerika eben auch hiermit einen Schwerpunkt hat. Darum ist man gut beraten und ich glaube, das gibt das Produktportfolio in allen Assetklassen, aber vor allem im ETF-Fondsbereich als auch im Zertifikatebereich her, dass man breit steuert und so viele Möglichkeiten hat, verschiedenste Anbieter und ihre Produkte, sei es über einen Sparplan oder Einmalerlag, am besten über uns, über die Tatort zu erwerben.
Mhm. Natürlich über die Tatort. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht? Nachdem wir in der Veranlagung also auch Österreich mit berücksichtigen sollten, entschuldigt's, und wie wir gerade gehört haben, das immerhin einer der 10 besten Märkte weltweit war, interessiert mich natürlich die Meinung eines aktiv investierenden Fondsmanagers zum Markt. Haben wir heute ja zufälligerweise hier. Lieber Alois, der Wiener Leitindex ATX liegt heuer sogar mehr als 30% im Plus, obwohl die Wirtschaft, du hast das vorher erwähnt, hierzulande ja noch schlechter läuft als im Rest der Welt. Heißt wohl, dass wir teils extrem gute Unternehmen haben, die sich am Weltmarkt halt durchsetzen können. Wen möchtest du denn besonders und warum herausstreichen? Wir haben jetzt immerhin auch schon Halbjahressaison, teilweise die 9-Monats-Zahlen hinter uns. Haben sich da irgendwelche neuen Trends für dich ergeben? Ich meine, klassisch wären jetzt so etwas wie Top 3 oder Top 5.
So richtig neue Trends haben sich nicht ergeben. Die gute ATX-Performance ist im Prinzip getragen von den Financials, Banken und Versicherungen, die heuer sehr gut gelaufen sind. Eine erste Bank deutlich im Plus, BAWAG deutlich im Plus, auch Raiffeisen im Plus. Hier muss man wissen, dass wenn man diese drei Banken zusammenzählt, dann macht das etwa aus 40% der ATX-Gewichtung. Das heißt, wir sind ein sehr bankenlastiger Index. Alle Titel sind aus meiner Sicht immer noch attraktiv. Ich finde auch, dass Vienna Insurance ein sehr solides Investment ist. Das Versicherungsgeschäft in Osteuropa wird weiter wachsen. Bewertung solide, Dividendenrendite solide. Dann gibt es auch im Industriebereich vieles. Eine Palfinger läuft sehr gut. Strabag, die haben ja eine Sonderkonjunktur heuer gehabt, auch durch diese Hoffnungen aus den Investments des deutschen Infrastrukturpaketes. Das wird vielleicht sich etwas rauszögern, aber es wird stattfinden. Strabag halte ich glänzend aufgestellt für die kommenden Jahre. Und da gibt es schon einfach sehr viele gute Unternehmen. Und wie du gesagt hast, ja, seien wir heilfroh, dass all diese Firmen das Headquarter in Österreich haben. Aber die meisten dieser Unternehmen haben dann halt mit der österreichischen Inlandskonjunktur oder auch mit der österreichischen Politik relativ wenig zu tun, weil sie global aufgestellt sind. Man nehme Andritz, Wienerberger und so weiter. Und daher, glaube ich, kann man auch für das kommende Jahr, für den Heimmarkt, recht optimistisch sein.
Mhm. Auch die zwei besten Titel seit Jahresbeginn, Frequentis und AT&S, erzielen wahrscheinlich in Österreich in Summe sehr wenig ihres Gesamtumsatzes. Mhm. Gibt es da aber auch, du lobst jetzt alles über den grünen Klee, aber es gibt wahrscheinlich auch Branchen und Unternehmen, die du derzeit als weniger attraktiv erachtest.
Ja, gibt's immer. Es gibt einfach Unternehmen, die in den letzten Jahren oder den letzten Quartalen einfach die Erwartungen ihrer Investoren einfach nicht erfüllen konnten. Das ist auch Teil des Geschäftes. Kann man eine Lenzing nennen, da kann man eine Mayr-Melnhof nennen. Aber das ist halt so. Das gehört auch dazu. Es kann niemals alles in die richtige Richtung laufen. Auch Kapsch Traffic war vor Jahren ein spannendes Investment. Auch dort gab es zuletzt eher Ernüchterung. Das heißt, ja, die Enttäuschungen, die gibt es. Unser Job gelingt nicht immer, aber sollte halt oft gelingen, dass man halt dann von den Enttäuschungen ein bisschen weniger hat als von den Highflyern.
Mhm. So ein bisschen eine Enttäuschung ist für mich heuer, muss ich sagen, im Vergleich zu einer Pira Mobility, die ja doch, ich sag, ist durch die Medien gegangen, eine Zoom-Tobe, die noch schlechter ist. Ist ja irgendwie seltsam, oder?
Ja, auch dort sind einfach die Zahlen in den letzten Jahren, kann man eigentlich schon sagen, nicht so, dass sie die Anlegerwelt begeistern.
Mhm, stimmt. Paul, sag, gibt es Themen in deiner privaten Veranlagung, die dir, ich sag's jetzt einfach, suspekt sind? Wie hältst du es etwa mit Bitcoin?
Ja, suspekt wäre jetzt, also Bitcoin werden wir auch in naher Zukunft als Standard anbieten, also echte Kryptos.
Ich bin jetzt eh bei dir in der privaten Veranlagung.
Genau, und das zum einen, ich denke, dass diese Bereiche, gerade auch die Kryptowelt, zunehmend ihre Berechtigung hat. Das sind sicher Themen. Ich komme von meinem Interesse, von der Jugend an geprägten Interesse, gerade für Aktienmärkte, dass ich aus der klassischen Schiene, wenn man so will, und man muss sich an diese unter Anführungszeichen neuen Produkttrends gewöhnen oder auch aus der Fondswelt, die wir vor vielen Jahren sozusagen den Anlegern über einen Online-Broker erschlossen haben. Da muss man zum einen offen sein und das bin ich auch privat. Wo ich mir sicher schwer tue, ist gerade jetzt auch die Öffnung für Private mit Private Equity. Das ist vielleicht, ich will nicht sagen suspekt, aber jetzt ein Trend, der gerade im Online-Brokerage in dem einen oder anderen Anbieter jetzt neu ist und wo ich mir noch nicht sicher bin, wo die Reise hingeht.
Mhm. Ganz kurz quäle ich dich jetzt noch privat, weil du gesagt hast, seit der Jugend Aktie. Gibt es eine Aktie, die du seit der Jugend hältst? Und weil Alois vorher gesagt hat, sie sind ein bisschen mehr, also haben einen Shift in Richtung Emerging Markets ein bisschen gemacht. Spielst du Emerging Markets in deiner Veranlagung explizit? Ist das ein Thema, mit dem du dich beschäftigst oder bildest du so etwas über einen globalen, wie auch immer, ETF?
Genau, es interessiert mich sehr jetzt auch aus der Wirtschaftsnachrichtenseite, wo ich mich privat sehr viel damit beschäftige und ich finde diese Märkte wahnsinnig spannend, weil sie auch von ihren Strukturen wie Wirtschaft, von den Rahmenbedingungen gelebt wird, was gerade hier bei uns in Österreich in der Kritik, in der Diskussion ist, aber auch in ganz Europa. Und ich finde diese Unterschiede zum einen spannend und damit die Entwicklungen, die daraus resultieren. Und ja, von der Abbildung her mache ich das klassischerweise über strukturierte Produkte, Zertifikate oder ETFs.
Alles, Paul hat vorher erwähnt, dass, gut, sind Selbstentscheider bei Ihnen, dass das eher in, also viel in ETF drängt, Geld in ETFs drängt. Gleichzeitig hast du vorher gesagt, dass bei euch in den aktiv gemanagten Fonds auch Geld hineinkommt. Einer der Vorwürfe an euch, unter Anführungszeichen, ist, dass ihr teurer als passive Strukturen seid. Macht ihr auch nichts, wenn die Performance entsprechend besser ist, was halt nicht immer so ist. Und bevor ich dich jetzt frage, was du auf der Habenseite eines aktiven Fonds siehst, wirfst, lass mich dir ganz kurz zur Seite stehen und weil du vorher Emerging Markets gesagt hast. Ich habe nämlich ja jetzt kürzlich einen trendfolgenden, also einen großen trendfolgenden Dachfonds mir angesehen. Und unter den Top 10 Holdings gibt es dort einen einzigen aktiv gemanagten Fonds. Euer Emerging Market Bonds Fonds übrigens. So, was hast jetzt du auf deiner Habenseite eines aktiv gemanagten Fonds?
Auf der Habenseite haben wir, und das ist ja seit Jahrzehnten das gleiche Thema, dass wir natürlich auch schon noch eines anbieten, dass wir erreichbar sind, dass man mit uns reden kann, das kann man beim ETF. Der ETF ist halt immer zu 100% am Index. Das ist auch gut und es spricht auch gar nichts dagegen, gerade bei Selbstentscheidern das so zu machen. Die Mehrheit sind aber nicht Selbstentscheider, sondern die Mehrheit braucht einfach Beratung. In den USA gibt es mittlerweile mehr ETFs als Einzelaktien. Das heißt, auch dort braucht die Anlegerin und der Anleger, die brauchen ja auch Hilfe bei der Selektion. Und daher bieten wir auch mittlerweile bereits eine Reihe von Dachfonds an, wo wir zu 100% in ETFs investieren. Zu 100%, weil wir einfach sagen, okay, hier übernehmen wir die Selektion. Hier fließt auch dann unsere aktive Regionenmeinung mit ein, weil wir vielleicht eben mal nicht 70% USA haben wollen wie der klassische Weltindex, sondern vielleicht sagen 60% oder 50% reicht auch. Das heißt, hier sagen wir, wir übernehmen die Selektion der riesigen ETF-Welt und bauen dann auch Portfolien und ja, dafür ist der Kunde dann bereit, halt auch eine gewisse Verwaltungsentschädigung zu bezahlen. Insofern würde ich sagen, es ist Platz für beide Segmente. Ich habe das immer schon relativ entspannt gesehen, auch in den vergangenen Jahrzehnten. Und damit man auch ein bisschen Gefühl bekommt, ist ja kein Geheimnis. Also wenn ich unsere 14 Milliarden so jetzt durch dividiere, dann liegen von diesen 14 Milliarden etwa 15% in ETFs. Das heißt, wir setzen ETFs ja auch selber ein, um unsere aktiven Weltbilder für den Anleger zusammenzubauen.
Damit möchte ich für heute enden und ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich von Paul Reitinger von der Dardat Bank.
Danke, Robert. Auf Wiederhören.
Und speziell bei unserem Expertengast Alois Wögerbauer, der mit seinem Blick in die Zukunft mitbrachte und entsprechende Anlagelösungen dazu bietet. Passiv und aktiv. Wer möchte, jeweils bei der Dardat erhältlich. Ein Pfirti an den Oberösterreicher Alois Wögerbauer.
Danke, sehr gerne.